Danke, dass ich wieder hier sein darf. Könnt ihr mich alle hören?
Ja.
Ja? Da muss ich mich nicht anstrengen, dann kann ich leise reden, ruhig reden. Es reicht, wenn ich zu Hause laut bin. Hier kann ich ruhig sein. Die Feiertage sind vorbei. Wir leben alle noch. Alle gesund. Der Stress ist vorbei. Die Freude ist vorbei. Und nun ist wieder alles vorbei, ne? Der neue Tag, neues Jahr. Schön, dass wir alle hier sind. Einige freuen sich richtig, einander zu sehen. Das ist schön. Ich möchte heute mit euch Markus aufschlagen, Kapitel 3. Man spricht viel über die Berufung, man spricht viel, dass wir von Gott eine Aufgabe bekommen haben, dass Gott uns zu etwas berufen hat. Er hat uns erschaffen, nicht einfach so auf dieser Erde zu sein, nicht einfach so Christen zu sein, einfach nur Gläubige uns freuen. Er hat uns etwas erschaffen und darüber wird auch viel gepredigt. Aber bevor wir zu dieser Berufung kommen, müssen wir durch einen wichtigen Punkt gehen. Und das steht in Markus geschrieben. Markus Kapitel 3, Vers 13. Hier steht geschrieben, also Jesus ging auf einen Berg und er rief zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte 12, bei ihm zu sein. Hier ist die Rede davon, er bestimmte diejenigen, die bei ihm sein sollten. Das waren diese Jünger. Der wichtigste Aspekt ist, der Punkt ist, dass bevor wir zum Dienst antreten, bevor Gott uns zum Dienst weitersendet, er ruft uns erstmal zu sich, in seine Gegenwart. Der Mose musste 40 Tage lang auf dem Berg sein, in Gottes Gegenwart sein, bevor er ihm offenbart wurde, was Gott eigentlich möchte. Mit dem Volk, mit Geboten und so weiter. Mose musste das auch verstehen, dass er brauchte diese Gegenwart Gottes. Und er war 40 Tage lang in dieser Gegenwart. Und genau von hier aus geschieht diese Transformation, diese Verwandlung. Die Verwandlung unserer Herzhaltung und die Verwandlung unseres Verstandes, unseres Denkens. Denn es ist sehr wichtig, dass sich unser Denken transformiert, dass unser Denken sich verändert, damit es hier oben Klick macht. Denn die Bekehrung kommt erstmal von diesem Klick, nichts von anderem, von diesem Klick. Der Mensch muss verstehen, dass er ein Sündiger ist. Ohne diesen Klick kannst du kein Gott wohlgefälliges Leben leben. Du wirst es nicht aushalten, das, was Gott von dir verlangt. Und Paulus sagt ja in Korinther, er schreibt im Brief, er sagt, wir haben die Gesinnung Gottes. Er sagt, uns hat der Geist Gottes es offenbart. Wer hat Gottes Gesinnung verstanden? Wer hat Gottes Verstand? Er sagt, aber wir haben es. Er sagt, wir haben Gottes Gesinnung. Das heißt, er denkt so wie Gott, er lebt, wie er vom Heiligen Geist geleitet wird. Und das ist der erste Punkt, der allerwichtigste, bevor wir eine Berufung finden, dass Gott uns aufruft, dass Gott uns ermutigt, Christi ähnlich zu sein. Das ist die allererste Berufung von Gläubigen, allererster Punkt, die Aufgabe von Christen, Christus ähnlich zu sein. Denn in Römer steht ja geschrieben, denn die, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollen. Das ist unsere erste Berufung, Jesus ähnlich zu sein. Denn Christentum ist ja eigentlich keine Religion wie alle anderen, die ihre typischen Regeln hat, die ihre typischen Gesetze hat, damit wir einfach nur sie befolgen, damit wir gut sind, damit wir in den Himmel kommen, nicht in die Hölle und so weiter. Das ist es nicht, denn der Kern des Christentums ist, Christus ähnlich zu sein. So zu leben, wie Jesus gelebt hat auf der Erde. Das heißt, seinen Charakter zu haben, die Werte Christi zu haben, seine Eigenschaften zu haben und in die Welt tragen. Denn Apostel Paulus schreibt auch zu den Geschwistern in Galater, er sagt, Geschwister, wann gewinnt Christus in euch Gestalt? Der Christus muss in euch Gestalt einnehmen. Man muss ihn durch dich sehen, durch die Gemeinde ist dazu da, dass die Welt Christus sieht. Nicht zu zeigen, welche Kirche richtige ist, nicht zu zeigen, welche Regeln die richtigen sind, sondern zu Christus führen. Und der Punkt ist, dass je stärker dein Inneres verwandelt wird, je stärker dein Inneres sich transformiert, desto mächtiger wird Gott durch uns verherrlicht. Denn die Aufgabe ist es auch, es ist sehr wichtig, dass Gott durch uns verherrlicht wird. Du sollst ja nicht dich verherrlichen. Du sollst ja nicht deine Mission, deine Berufung verherrlichen. Denn die ist ja dafür da, dass Gott verherrlicht wird. Jesus war auf der Erde, hat immer gesagt, mein Vater wird verherrlicht. Ich verherrliche meinen Vater. Wenn ihr einander liebt, wenn ihr eure Feinde segnet, verherrlicht ihr den himmlischen Vater. Das ist die Aufgabe von uns. Und genau dadurch, wenn dein Inneres umgewandelt wird, transformiert wird, erst dann beginnst du zu begreifen, zu was der Herr dich bestimmt hat, zu was er dich berufen hat. Denn alles kommt ja aus seiner Gegenwart, aus der Gemeinschaft mit Gott. Und genau das herauszufinden, was viele oder was einige suchen, meine Berufung, sie suchen Berufung, Herr, zu was hast du mich berufen, wo willst du mich sehen, der Pastor predigt ständig das eine und das gleiche, ich muss was tun, was soll ich denn jetzt tun? Und das erfährst du nur, es kommt nur darauf an, wie viel wir uns in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist investieren. Wenn wir uns nicht in diese Gemeinschaft investieren, dann klappt auch nichts. Und durch diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist wirst du Gott mehr erkennen. Du wirst ihn mehr kennenlernen. Denn das ist doch das, was unser himmlischer Vater möchte. Dass wir keine Roboter sind, dass wir ihn als Vater erkennen, dass wir ihn kennen, seinen Charakter kennen, seine Eigenschaft, seine Werke. Und seine Werke tun. Und ich glaube, Gott hat jeden von uns, auch die hier sitzen, jeden von uns hat er zu einem Werk berufen. Zu deinem Werk. Jeder hat sein eigenes Werk, Mission, Aufgabe, die er erfüllen sollte. Du bist nicht einfach so auf dieser Erde geboren. Gott hat zu dem Volk Israel gesagt, ich habe euch berufen. Ihr seid das Volk, ich mache euch zu einem heiligen Volk. Ich mache euch zu einem Volk des Priestertums, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr nach meinen Geboten lebt. Egal, ob du jung bist oder alt, egal wie groß oder klein du bist, welche Hautfarbe du hast, Gott hat dich berufen, sein Werk hier auf der Erde zu tun. Er hat dich berufen, dass du ihn durch deine Mission, durch deine Werke verherrlicht. Es ist schade zu beobachten, wie du siehst, dass einige Christen einfach so vor sich hin leben. Es kümmert sie gar nicht, was sie machen sollen, was sie tun sollen. Sie gehen in die Gemeinde, machen irgendwelchen Dienst, aber sie suchen nicht. Sie investieren nicht diese Zeit mit der Gemeinschaft mit Gott, um zu finden, herauszufinden, Gott, wofür müssen wir mich gebrauchen? Wo willst du mich sehen? Viele machen das nicht. Und das ist schade. Sie kümmern sich um vieles. Um vieles, um ihr Leben, um ihr Umfeld kümmern sie sich um vieles. Aber nicht um das Himmlische. Nicht um das Himmlische. Und das ist ja nicht so, dass du, wenn du ein Christ bist, das heißt nicht, dass du auf der Kirchenbank sitzen sollst und eine tolle Predigt hörst, dann bist du ein Christ. Und dann gibst du noch deinen Zehnten, dann bist du ein toller Christ. Das ist nicht Christentum. Gott beruft dich, um sein Werk auf der Erde zu vollenden. Jesus hat gesagt, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Wenn ich gehe, dann kommt der Heilige Geist, durch den ihr meine Werke auf der Erde weiter tun werdet. Und ihr werdet noch mehr tun, denn ich gehe zum Vater. Und das ist wichtig. Ich möchte euch einige Beispiele zeigen in Apostelgeschichte, wo die Jünger angefangen haben, die Gemeinde zu gründen und wie sie durch diese Gemeinde gelaufen sind und wie der Heilige Geist sie geführt hat. Denk einmal an Philippus. Es ist nur kurz über ihn geschrieben, es steht geschrieben, fängt an, und der Engel sprach zu ihm: Philippus, geh dahin und dahin, denn ich habe eine Aufgabe für dich. Was hat Philippus gemacht? Er ist dahin gegangen. Er war da und sagte der Engel: Geh auf diese Straße, denn dort siehst du eine Kutsche und ich schicke dich dorthin. Was hat er gemacht? Der ist dahin gegangen. Dieser junge Mann aus Äthiopien, der hat sich bekehrt. Aus Äthiopien war er, ja? Kann man noch weiter? Genau, Äthiopien. Er hat sich bekehrt. Was ist mit Philippus geschehen? Der Heilige Geist oder der Engel führt ihn weiter. Und das war's dann. Das war's dann. Mission war erfüllt. Apostel Paulus sagt über sich in Apostelgeschichte 26. Apostel Paulus musste am Ende seines Tages, er musste eine Rechenschaft ablegen für seinen Glauben, und er sagt über sich. Er sagt ab Vers 16: Jesus ist in mir erschienen und er sagt: Der Herr sprach zu mir: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dass ich dich zum Diener und Zeugen dessen bestimme, was du gesehen hast und was ich dir noch offenbaren will. Und ich will dich erretten vom Volk und von den Nationen, unter die ich dich jetzt sende, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, um Vergebung der Sünden zu empfangen und das Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Aufgabe verstanden. Apostel Paulus hat gesagt: Ich habe nicht mit meinem Fleisch und Blut gesprochen, ich habe einfach getan, was Jesus mir gesagt hat. In Apostelgeschichte 13, Vers 2, auch ein Beispiel. Als sie dem Herrn dienten und fasteten, sagte der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus zum Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Apostelgeschichte 20, Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Leitern eingesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Wie wir sehen, es existiert auch in der Bibel, das ist wahr, dass es eine Berufung gibt, dass der Mensch von Gott eine Aufgabe bekommt, um das Werk zu erfüllen, so was Gott ihm bestimmt hat. Deshalb ist es sehr wichtig, Gott zu kennen. Es ist sehr wichtig, beständig in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu sein. Denn die Bibel sagt, Apostel Paulus schreibt zu der Gemeinde in Korinth: Wer sich mit Gott verbindet, der ist ein Geist mit ihm. Der ist mit ihm eins. Und dann wirst du dadurch geleitet, durch den Heiligen Geist. Und natürlich hängt auch von unserer Verwandlung ab. Es hängt davon ab, welchen Gott wir den Menschen durch uns zeigen werden. Von deiner Gemeinschaft, von deiner Zeit, die du investierst mit Gott, mit der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, davon hängt es ab, welches Licht du den Menschen tragen wirst, welchen Gott du den Menschen zeigen wirst. Ich denke mal, wir müssen aufhören. Wir müssen aufhören, das vorzuspielen, was wir überhaupt nicht sind. Den Menschen zeigen, was wir überhaupt in der Wahrheit nicht sind. Wenn deine Gesinnung nicht transformiert ist, wenn dein Leben nicht transformiert ist, wie willst du den anderen zu Gott bringen? Wie willst du es denn schaffen, dass der andere Gott gesinnt ist? Das schaffst du nie. Und ich denke, das, wir müssen stoppen, wir müssen aufhören, irgendwie einen Durchbruch zu erlangen. Ich denke, das Wichtige, wir müssen erstmal denken, wo stehe ich zwischen Gott, wo ist die Beziehung zwischen mir und Gott? Wie sieht sie denn aus? Und genau dieser Prozess der Verwandlung, den wir erleben, das ist genau der Schwierigste. Das ist der Schwierigste. Es ist nicht schwer, im Lobpreis zu singen. Es ist nicht schwer zu predigen. Es ist nicht schwer alles. Aber es ist schwer, diese Verwandlung durchzuleben, diesen Prozess. Warum? Warum ist es so schwer? Weil es erfordert den Tod. Es erfordert den Tod deines Ichs. Dein Ich, dein Ego soll sterben, damit du verwandelt werden kannst in Christi Ebenbild. Dein Ich soll sterben. Und genau da scheitern viele Christen. An diesem Punkt scheitern viele. Apostel Paulus sagt, oder viele Christen sagen, ach, warum soll ich mich jetzt bemühen, selber irgendwas zu machen? Soll ich mich jetzt von mir aus, von meiner eigenen Kraft irgendwie mich jetzt bemühen, mich zu verändern? Christus macht das alles. Er ist Gott. Ich übergebe ihm mein Leben und er wird mich irgendwie verändern und ich mache gar nichts. Aber Apostel Paulus schreibt, tötet eure Glieder mit ihren Gelüstern. Oder über sich schreibt er, jeden Tag kreuzige ich mein Leib. Also irgendwie, wenn du siehst, dass er irgendwie damit arbeitet. Du siehst, dass er irgendwie damit macht. Diese Entscheidung kommt von ihm selber. Er entscheidet, ob er fleischlich lebt oder nach dem Geist lebt. Das ist Entscheidung von jedem von uns. Wir entscheiden, wie wir leben. Und Jesus hatte in diesem Garten Gethsemane den schwersten Punkt seines Lebens, den schwersten Kampf seines Lebens gehabt. Denn er stand zwischen der Entscheidung zwischen sich und Gott. Der Entscheidung zu sterben oder aufzugeben. Denn er hat gebetet, Vater, wenn es möglich ist, lass diese Schale des Todes an mir vorbeigehen. Und du siehst, das war ein Kampf. Er war kurz davor, etwas war da, etwas, die Angst, die Furcht, etwas war da. Aber dann sagt er, nein, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Und irgendwann werden wir alle unseren eigenen Garten Gethsemane haben, wenn wir nicht da schon sind. Wir werden alle diesen Kampf durchleben, alle diesen Kampf haben. Und diese Wahl haben zwischen uns, zwischen meinem Ich und Gott. Johannes der Täufer sagte, ich muss klein werden und er muss wachsen. Wer muss wachsen? Jesus. Jesus muss wachsen. Er sagt, ich muss kleiner werden, aber er muss wachsen. Und bei vielen klappt es nicht. Viele wollen das Christen nicht. Nicht, weil es irgendwie schwer ist, nicht, weil sie irgendwie ständig fallen, nee, nicht deshalb, nein. Weil sie ihres mehr lieben. Ihres, das, was sie haben, sie lieben das mehr, als was der Vater uns vorschlägt, was er uns gibt. Und das ist schade. Wisst ihr, Jesus hat uns ja mit dem Vater versöhnt, damit ich, genau da sind, wo er jetzt ist, in dieser Herrlichkeit. Er hat uns mit Gott Vater versöhnt. Und es hat geschrieben in Philippus, dass als Mensch zeigte Jesus den Vater, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod und tat den Willen des Vaters. Und dann pass auf, was weiter steht. Darum hat Gott ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Steht geschrieben, Jesus, er war gehorsam bis zum Tod und tat Willen des Vaters. Darum hat Vater ihn erhöht und hat den Namen über alle Namen gegeben. Und weiter steht geschrieben, dass vor diesem Namen wird sich jedes Knie beugen. Und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist, dass er der König ist, alle Könige. Jeder wird das machen, jedes Wesen, alle werden das bekennen. Und genau diese Ebene, also die Ebene oder das Niveau seiner Gehorsamkeit auf der Erde, hat genau bestimmte die Ebene seiner Herrlichkeit in Zukunft. Und das übertragen wir auch auf uns. Die Ebene oder das Niveau unserer Gehorsamkeit hier auf der Erde bestimmt die Ebene oder das Niveau unserer Herrlichkeit in der Ewigkeit. So wie wir hier leben, so wie jetzt unsere Gemeinschaft mit Gott sein, so werden wir auch da sein. Einige werden sehr nah bei Gott, bei Jesus sein. Einige vielleicht, wo es geschrieben steht, wenigstens an der Tür oder
an der Schwelle.
An der Schwelle, genau. Und jetzt, wie schauen wir auf unser Leben? Wie sehen wir unser Leben? Unsere Werte, unsere Prioritäten, unsere Zeit, unsere Möglichkeit und so weiter. In was investieren wir das alles, was wir haben? In was? In das Himmlische? Oder in diese Weltliche? Denn der Punkt ist, dass ja das Himmlische ewig bleibt. Das Himmlische ist ewig. Das, was wir in der Erde investieren, das vergeht. Das ist paradox. Das vergeht. Und wie viel investieren wir in dieses Erdliche, dieses Weltliche, als in das Himmlische? Ich denke mal viel, ne? Denkt man darüber einfach mal nach. Das, was wir in das Himmlische investieren, das ist ewig. Und deswegen erlaubt dem Heiligen Geist, sich mit eurem Herzen zu beschäftigen. Das tut weh. Das will nicht jeder machen. Das ist ein Risiko. Was denn für ein Risiko? Er wird dir alles offenbaren. Die Ebene deiner Bereitschaft, das Niveau deiner Bereitschaft, dein Herz ihm zu öffnen, wird sich zeigen, wie du weitergehst. Denn sobald du ihm erlaubst, an deinem Herzen zu arbeiten, an deinem Inneres zu arbeiten, und das ist ja der Kern, das ist ja der Punkt, dass Gott schaut ja nicht auf deine Karriere. Er schaut ja nicht, welchen Status du in dieser Welt hast. Er schaut nicht, wie viele Autos du hast. Er schaut nicht, wie viel Geld du hast. Er schaut nicht, wie toll du predigst. Er schaut nicht, wie toll du singst. Ob du ein toller Pastor bist. Darauf schaut er nicht. Er schaut auf dein Herz. Auf das alles schauen die Menschen. Sie schauen auf das, was du zeigst, und sie machen sich ein Bild von dir. Hast du viel Geld? Bist du stylisch gekleidet? Hast du viele Freunde? Hast du kein Geld? Bist du nicht stylisch gekleidet? Hast du wenig Freunde? Hast du eine tolle Predigt gesagt, sagen alle, wow, super Predigt. Aber das Leben ändert sich ja nicht. Gott schaut auf dein Herz, das, was da drin ist. Denn Jesus sagt, denn die, die reines Herzen sind, sie werden Gott schauen. Habt ihr gehört? Die, die reines Herzen sind, sie werden Gott sehen. Das ist ein Lohn. Ein Lohn. Habt ihr euch schon mal überlegt? Was für ein Lohn, Gott zu sehen. Das ist doch wow. Und jetzt die Frage ist, wer sind eigentlich all diese Menschen, die ein reines Herz haben? Wie erkenne ich, ob mein Herz rein ist oder nicht? Was ist eigentlich ein reines Herz? Wenn etwas rein ist, dann verstehen wir, dass etwas ohne Fleck ist. Etwas sauber ist, dann ist es rein. Da ist kein Fleck. Und wenn es nicht rein ist, dann ist es irgendwie befleckt. Und jetzt muss man herausfinden, was ist das eigentlich für ein Fleck auf meinem Herzen? Und ich finde, dass das Allerwichtigste oder der größte Fleck, das ist die Bosheit. Ja, auf Russisch heißt es Lukavstvo. Die Bosheit, das ist der allergrößte Fleck. Auf Russisch wird auch der Satan so genannt, Lukavi. Also der böse Satan. Und das ist der Fleck. Und wenn wir in Lexikon nachschauen, was eigentlich diese Bosheit bedeutet, das wird übersetzt wie Hinterlist, hinterhältig, unaufrichtig, böse. Sogar erniedrigte Aussagen, erniedrigte Witzen gehört auch zur Bosheit. Den Menschen zu klein zu machen, den Menschen zu erniedrigen, das ist die Bosheit. Und wenn das in dem Herzen existiert, dann ist er nicht rein. Und weiter wird gesagt, die Bosheit ist da, wo es an Güte fehlt. Da fehlt es an Freundlichkeit, da fehlt es an Friede. Da, wo Bosheit ist, da ist keine Güte. Da, wo Bosheit ist, da ist kein Friede. Da, wo Bosheit ist, da ist keine Freundlichkeit. Das ist Hinterlistigkeit. Der Mensch möchte den anderen nur irgendwie zerstören. Und wer ist der Allererste, der das macht? Das ist natürlich der Satan. In Markus Kapitel 7 da sagt Jesus, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen böse Gedanken heraus, Ehebruch, Hurerei, Mord, Diebstahl, Gier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, neidischer Blick, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Deswegen, wer so lebt, wird Gott nicht sehen, sagt die Bibel. Und noch was der wichtigste Punkt ist, noch das, was verborgen ist. Die Bibel sagt, alles, was verborgen ist, kommt irgendwann ans Licht. Sei es gute Taten oder böse Taten, wie wir leben, das kommt irgendwann ans Licht. Und genauso ist es auch, Jesus sagt, wenn du zu deinem Vater beten möchtest, wenn du mit ihm eine Gemeinschaft oder stille Zeit haben möchtest oder enge Gemeinschaft, er sagt, geh in dein Zimmer, in dein Kämmerchen, schließe die Tür und bete zu dem Vater. Und das, was kein Mensch sieht, wo du alleine bist, vor deinem Vater, auf den Knien, das, was du dort bekommst, das, was er dir dort offenbart, das, was du dort erlebst in dieser Gegenwart, er sagt, irgendwann kommt es ans Licht. Er sagt, irgendwann, das wird man sehen. Das, was du da erlebst, wird man irgendwann sehen. Wie, Vater, werde ich leuchten? Werde ich durch die Welt gehen leuchten? Ich habe schon sowas gehört. Also ich habe gefragt, warum willst du jetzt eigentlich zu Gott oder zu Jesus? Na, ich will auch so ein Feuer haben wie die Aposteln hier. Damit alle Menschen mich sehen und sagen, wow, das ist ein Christ. Ich sage so, wirklich? Sagte ja. Und du so, naja, wie man es will. Und deswegen, was wir in diesem Kämmerchen, in unserem Geheimort erleben, das kommt raus, nicht durch Licht, sondern durch die Werke, durch die Aufgabe, durch die Berufung. Das, was Jesus uns berufen hat. Ich möchte eine Geschichte erzählen von einem Pastor, ein junger Pastor aus Amerika. Er hat erzählt, er hat stundenlang, Tag, jede Nacht gebetet, Bibel gelesen, gebetet, Gott gesucht und in Zungen gebetet. Und dann hört er eine Stimme oder der Heilige Geist sagt ihm, oder sagen wir so, er hört in sich, geh mal in die Wäscherei und lege die Wäsche in den Trockner. Er sagt, okay, das ist bestimmt der Satan. Er sagt, ich habe gebetet, ich habe zerstört diese Worte und weiter gebetet. Er sagt, ich höre schon wieder mit dieser Stimme, geh in die Wäscherei und lege die Wäsche in den Trockner. Sie leben mit der Frau in einer kleinen Wohnung und die Wäscherei war daneben, deswegen haben sie ihre Wäsche immer in der Wäscherei gewaschen. Er sagte, das ist bestimmt der Satan, der mich irgendwie von Gott ablenken möchte. Ich betete weiter, weiter, weiter und weiter. Aber wieder hörte ich das. Geh in die Wäscherei und lege die Wäsche in den Trockner. Ich sagte, okay, gut, wenn du das bist, dann mache ich das. Er sagte, ich bin rausgegangen, bin in die Wäscherei gegangen und da sehe ich eine junge Frau. Eine junge Frau, die sagte mir, ja, hallo, wie geht's dir? Und sie kam ins Gespräch und er hat ihr über Jesus erzählt, sein Zeugnis erzählt, wie er zu Jesus kam. Und dann hat sie angefangen zu weinen. Heiliger Geist hat sie berührt. Und er fragte, willst du Jesus annehmen? Sie sagte ja. Und sie hat Jesus angenommen. Als er zurückkam nach Hause, drehte er sich nochmal um. Er sah sie, sie hat gejubelt, sie lachte und sie jubelte, sie war froh. Und da sprach Gott zu ihm, gefällt dir das, was du siehst? Er sagt, ja, das ist toll. Er sagt, du hast einmal auf meine Stimme reagiert. Und guck mal dieses Resultat, was du siehst, Ergebnis. Wenn doch nur alle Christen, alle meine Kinder so meine Stimme hören würden, wenn doch nur alle diese Gemeinschaft mir suchen würden, ich würde vieles tun, ich würde viele Werke schaffen. Es gibt anderes Zeugnis. Ein Mann suchte lebenlang Gott, betete, hatte Gemeinschaft mit ihm, hat versucht, wirklich in der Gemeinde zu dienen. Und da sprach Gott, geh dahin und dahin. Da ist er zu einem Ort gegangen, die Menschen haben sich bekehrt. Nach einer guten Zeit ist er gestorben. Das war seine Mission, seine Aufgabe, zu was er eigentlich bestimmt worden war. Und genau da, in diesem geheimen Ort, in diesem Kämmerchen, geschieht unsere Verwandlung. Geschieht unsere Transformation. Anders geht es nicht. Es geht nicht, wenn wir auf dem Sofa liegen, ständig unsere Serien schauen, ständig in YouTube sind. Oder ständig und wie unsere Fotos im Internet, was sagt man das? Wie sagt man das? Hinaus, nee, rausstellen oder
schicken?
Hochladen. Hochladen, posten, danke.
Ja.
Posten. Nee, so ist es nicht. Es gibt Pastoren, die bezeugen, die sagten, ich habe mir Wecker gestellt, nachts, ich habe mir Wecker gestellt, um 3 Uhr nachts. Ich bin jede Nacht aufgestanden, ich habe gebetet und gesucht. Wenn ich auf mich schaue, oh, um 3 Uhr nachts, nee. Um 4 Uhr, nee, auch nicht. Um 5 Uhr, boah, das auch nicht. Um 5 Uhr, nein, um 6 Uhr, der Kleine der wacht auf um 6 Uhr, nein. Geht nicht. Und dann noch am Tag, nein, ich muss noch Essen kochen, die Kinder müssen, der eine in die Schule, die anderen in den Kindergarten. Dann muss ich aufräumen, ich muss das und das machen. Dann ist der Große schon aus der Schule raus, die Kinder aus dem Kindergarten, der Mann kommt ja auch noch gleich, das ist doch Wahnsinn. Und das Essen muss man auch noch kochen. Und der Dienst auch noch in der Gemeinde. Und Hauskreis und Gebetskreis. Das war's. Und ich glaube, dass je mehr wir Gemeinschaft haben werden mit dem Heiligen Geist, desto mehr werden wir lernen, seine Stimme zu erkennen.
Ja.
Nervt es euch nicht schon langsam zu fragen, oh, war das jetzt Gott oder war das jetzt Satan? Wer hat jetzt zu mir gesprochen? Der Heilige Geist oder war das mein Leib? Ich denke mal, wir haben schon satt, immer diese Fragen zu stellen. Irgendwann wollen wir diese klare Antworten. Und da wollen wir sicher sein, Gott, dass du es bist. Dass wir geleitet werden durch den Heiligen Geist. Und je mehr wir uns in diese Gemeinschaft investieren, uns, die Liebsten, die wir so lieben, die Schätze, die Kostbarsten, die für uns in unserem Leben das Allerteuerste ist, wenn wir uns da in diese Gemeinschaft investieren, desto mehr wird er uns auf den Weg der Wahrheit leiten. Und genauso werden wir auch den Weg unserer Berufung finden. Der Weg, der für jeden bestimmt ist. Für jeden. Es gibt keinen arbeitslosen Christen. So etwas gibt es nicht bei Gott in seinem Reich. Das würde für mich langweilig sein. Jeder hat von Gott eine Bestimmung. als allererstes Christus ähnlich zu werden. Das soll euer höchstes Ziel sein. Stellt in eurem Leben, jetzt das neue Jahr hat begonnen, stellt euch in eure, machen das auch, die Deutschen auch, die schreiben so jedes Jahr die Liste, die Ziele in diesem Jahr, macht ihr sowas? Nee? Einige machen. Habe ich gelesen, habe ich gehört, ja? Die stellen sich Ziele in diesem neuen Jahr. Schreibt mal in eurem Leben oder klebt mir oben so einen Zettel am Kühlschrank, da wo ihr immer, ihr macht jeden Tag Kühlschrank auf. Oder Spiegel, wo ihr jeden Tag hinschaut. Schreibt euch Ziel, dieses Jahr Jesus ähnlicher zu werden. Punkt 1. Und zweites Ziel, durch die Gemeinschaft meine Berufung zu erkennen, falls du es noch nicht erkannt hast. Ich möchte mit euch zusammen beten. Ich möchte, dass wir jetzt unsere Herzen vor Gott öffnen. Dass wir jetzt mit dem Heiligen Geist sprechen, denn die Bibel sagt, wir sollen Kopf sein und kein Schwanz. Doch Geschwister, diese Erhöhung kommt weder vom Osten noch vom Westen. Das kommt von Gott allein. Gott allein erhebt dich. Kein Mensch. Such nicht bei den Menschen diese Erhöhung. Such nicht bei diesen Menschen dieses Königreich. Denn nur Gott allein kann dir das geben. Unser himmlischer Vater, im Namen Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, um uns zu leiten, um uns zu führen. Ich bitte dich, dass du unser Herzen öffnest, dass du unser Herzen berührst, dass du uns transformierst und uns veränderst. Ich bitte dich, dass wir endlich die Entscheidung treffen in unserem Leben, uns in deine Gemeinschaft mit dir zu investieren. Denn nur dadurch werden wir ein vollkommen reiches Leben leben, das erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Ich bitte dich, stärke uns da, wo wir schwach sind. Befreie uns da, wo wir noch nicht frei sind. Da, wo noch der Stolz ist, soll zerstört werden im Namen Jesus Christus. Denn Jesus, du hast dich selber erniedrigt. Du warst gehorsam bis zum Tod. Und deshalb hat Gott dich erhöht. Segne uns als Gemeinde, denn wir sind ein Leib in dir. Wir sind alle Glieder deines Leibes und jeder hat eine Funktion. Jedes Glied hat eine Funktion und ich bitte dich, dass es funktioniert. Ich bitte dich, dass wir wirklich da sind, wo du uns sehen möchtest, dass wir es erkennen, dass wir dich lieben lernen, dass wir die Gemeinschaft mit dir suchen, Heiliger Geist, dass du uns leitest. Nicht irgendwelche Worte, nicht irgendwelche Bücher, sondern du, Jesus, du, Heiliger Geist, dass du uns leitest. Wenn du sagst, um wohin zu gehen, dass wir es verstehen und dahin gehen. Wenn du sagst, sei still, dass wir auch still werden. Wenn du sagst, sprich, dass wir auch reden. Hilf uns, diese Entscheidung zu treffen. Und ich bitte dich, dass jeder, der hier sitzt, dass jeder, der das gehört hat, die Entscheidung trifft. Und die, die ein unreines Herz haben, es schnell bereinigen lassen. Denn du bist derjenige, der das reinigt. Du hast alle Mittel, um es zu reinigen. Ich danke dir dafür, Jesus. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.